Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Kompass der IGBCE. Mein Name ist Lea Karasch und ich werde euch heute hier durch den Podcast führen. Und wie immer steht an meiner Seite Michael Vasiliadis, der Vorsitzende der IGBCE. Herzlich willkommen, Michael.
Ich grüße dich.
Und auch dieses Mal haben wir wieder einen ganz tollen Gast und ich begrüße an dieser Stelle zugeschaltet unsere Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und ich grüße euch herzlich.
Wir haben gerade schon festgestellt, Bärbel, du bist ja auch IGBCE-Mitglied. Das passt ja super. Das heißt, du bist an den Themen, die uns hier heute bewegen, sowieso beruflich ja nah dran, aber auch eng an der IGBCE. Und wir wollen mit einem Thema starten, denn wir haben ein Superwahljahr vor uns, nämlich in den Betrieben und in den Unternehmen. Millionen Beschäftigte können ja dieses Jahr bei der Betriebsratswahl wählen und allein bei der IGBCE können im Frühjahr ja in über 3000 Betrieben 25.000 Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten gewählt werden. Bärbel, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, welchen Stellenwert diese Betriebswahlen gerade in diesem Jahr haben für die Betriebe und auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Das stimmt in der Tat. Das ist ein Riesenwahljahr und man hat immer nur die politischen Wahlen, die, sag mal, in den Bundesländern stattfinden, im Kopf oder auf kommunaler Ebene. Aber Mitbestimmung im Betrieb ist ein wesentlicher Teil der Demokratie und das wird oft unterschätzt. Und wir wissen aus Studien, dass natürlich dort, wo Mitbestimmung da ist, die Belegschaften zufriedener sind und dass für alle Verbesserungen stattfinden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach auch viele Kolleginnen und Kollegen und engagierte Beschäftigte haben, die auch kandidieren und sagen, ich nehme diese Verantwortung auch wahr für die Belegschaften, etwas zu erreichen im Dialog mit den Arbeitgebern. Das ist klassisch Politik, wie wir es hier in Berlin natürlich auch kennen, nämlich Kompromisse für alle zu finden. Und insofern ist es ein wichtiger Wesenskern, auch die Mitbestimmung in den Betrieben für die Demokratie.
Michael, kommen wir noch mal so ein bisschen auf die betriebliche Seite. Es ist ja tatsächlich so, dass 3 von 4 Betriebsräten in unserer Branche Mitglied bei der IGBCE sind. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz zusammenfassen, was sind denn die Ziele bei der Betriebsratswahl für die IGBCE in diesem Jahr?
Nein, das möchte ich schon in Ergänzung und anknüpfend an das, was Bärbel gesagt hat, sagen. Also wir suchen ja und formulieren ja auch kontinuierlich den Stellenwert der Demokratie. Und Bärbel hat es gesagt, da gibt es natürlich, das Premium ist das Wahlrecht für Parlamente, für Kommunen etc. Aber die Demokratie ist in unserer Gesellschaft in ganz vielfältiger Weise spürbar. In den Betriebsratswahlen, da komme ich gleich zu, aber auch in Elternbeiräten oder in anderen Formen. Und ich will das nochmal sagen, es ist nicht immer nur die parlamentarische Variante, sondern Rechte, Demokratie, am Ende auch Rechtsstaat. Und wir erleben das ja in vielen Ländern rund um die Welt, auch Ländern, die sich als Rechtsstaaten bezeichnen, wo es jetzt mindestens irritierende Bilder gibt. Und deshalb das wertzuschätzen, daran teilzunehmen, das überhaupt wahrzunehmen, als nicht selbstverständlich, sondern als richtiges und wichtiges Recht, das ist schon mal das Erste. Bei den Betriebsratswahlen ist es ja unmittelbar. Also man verbringt einen Großteil nicht nur seiner Zeit in seinem Beruf auf der Arbeit, sondern am Ende sind da natürlich auch andere Machtverhältnisse. Da gibt es ein Management, da gibt es einen Besitzer und so. Das ist auch das sogenannte Direktionsrecht, alles in Ordnung. Aber in Deutschland und in vielen Ländern haben die Gewerkschaften, übrigens auch die Sozialdemokratie, über viele, viele Jahrzehnte erkämpft, dass das kein rechts- und demokratiefreier Raum ist, sondern dass man sich auch da auf seine Rechte beziehen kann, dass man gewählte Gremien hat, die noch geschützter sozusagen die Rechte wahrnehmen können für die Beschäftigten, die kompetent sind, die ausgebildet sind. Die Gewerkschaften spielen eine definierte Rolle in diesem Kontext. Also es ist sozusagen die Demokratie hinter die Werkzeuge gekommen. Das ist ja schon ein bisschen länger her, wohl wahr, aber da müssen wir schon darauf achten, dass es auch so bleibt. Und ich will deutlich sagen, jetzt komme ich zu deinem eigentlichen Punkt, ja, wir sind sehr, sehr stolz in der IGBCE, dass wir eigentlich die Mitbestimmungsgewerkschaft sind. Wir haben sowohl in den Aufsichtsräten als auch in den Betriebsräten einen unglaublich hohen Deckungsgrad mit IGBCE-Mitgliedern in den Betriebsräten. Das ist nicht selbstverständlich, es können auch andere kandidieren. Das gehört ja auch zur Demokratie. Aber die Zustimmung ist sehr, sehr hoch. Also 76% waren beim letzten Mal Wahlbeteiligung 76%. Wahlergebnis für die IGBCE-Mitglieder. Über 90% der Betriebsratsvorsitzenden sind BCE-Mitglieder. Das hat auch einen Grund, weil wir natürlich als Organisation sozusagen diese Dualität von betrieblicher Vertretung und gewerkschaftlicher Vertretung von Tarif- und Betriebsvereinbarungen auch wirklich leben und praktizieren. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, dass wir in Deutschland, obwohl es hartes Recht ist, sogar strafbeschwert, sozusagen viele, viele Unternehmen haben, die keine Betriebsräte haben. Und nicht nur, weil da niemand kandidieren will, sondern auch, weil die Kultur und weil die Ansage in diesen Betrieben Angst und Schrecken verbreitet und man tatsächlich dagegen arbeitet. Und da ist ganz wichtig, das, was Bärbel gesagt hat, es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Wenn Betriebsräte, wenn Tarif, ist alles in dem Betrieb für die Beschäftigten besser. Nicht nur Lohn und Gehalt, sondern Rechte, Arbeitskultur, Arbeitsqualität. Diese Gesetzmäßigkeit ist auch wissenschaftlich belegt. Da gibt es keinen Zweifel.
Ich würde tatsächlich gerne daran anknüpfen, weil es ist ja so, dass die Betriebsratswahlen jetzt zu einer Zeit stattfinden, wo es schon ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld gibt. Also wir nehmen das ja schon wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen Sorgen haben, dass sie verunsichert sind. Wie geht es in den nächsten Monaten und Jahren weiter? Vielleicht könnt ihr beide nochmal, Bärbel, vielleicht kannst du anfangen, nochmal sagen, was muss denn passieren, insbesondere im Betrieb, aber vielleicht auch flankierend aus der Politik, damit sozusagen diese Sorgen erstens wahrgenommen werden und an welchen Stellen, meinst du, muss man ansetzen, damit man den Kolleginnen und Kollegen und auch den Betrieben sagt, so, wir gucken positiv in die Zukunft.
Und also zum einen gehört das Thema, was wir gerade hatten, Mitbestimmung dazu. Das heißt, die Arbeitswelt verändert sich rasant. Wir erleben, wie sagt man immer so schön, diese Transformation hin zu auch klimaneutraleren Wertschöpfungsketten. Das heißt, Mitbestimmung ist da ein wichtiger Teil, damit die Belegschaften eben da auch mitsprechen können. Also durch KI wird sich sehr viel ändern, durch die Digitalisierung. Deshalb wollen wir zum einen die Mitbestimmung modernisieren und auch Dinge wie Online-Zugänge für Betriebsräte und Gewerkschaften, Online-Betriebsratswahlen in Zukunft möglich machen, weil natürlich auch große Konzerne darauf angewiesen sind, dass auch alle mitwählen können. Insofern ist es wichtiger, Modernisierung intern, damit Mitbestimmung stattfindet. Und ich sage immer, wenn ein Unternehmen weiterkommen will, wettbewerbsfähig sein will, sich weiterentwickeln will, Produktivität steigern will, dann geht das nicht gegen die Belegschaft, sondern es geht nur mit der Belegschaft. Und die Erfahrung machen ja auch viele. Viele Unternehmen sagen, natürlich geht das nur mit Belegschaft und mit Gewerkschaften und mit Sozialpartnerschaft, wie wir sagen. Das ist ein hohes Gut, die Sozialpartnerschaft. Die ist ja eine Errungenschaft, wenn man sieht, was in anderen Ländern ohne Sozialpartnerschaft stattfindet. Dann haben wir hier wirklich auch einen Wettbewerbsvorteil durch eine gute Sozialpartnerschaft. Also wenn man sich in anderen Ländern die Streiks anschaut, die man sieht, da brennen wirklich Straßen, Autos, Häuser. Hier haben wir eine gute Sozialpartnerschaft, die viel Ausgleich schafft und vor allen Dingen auch viel möglich macht. Und als Politik unterstützen wir natürlich jetzt die Wirtschaft, indem wir sagen, wir haben ein riesiges Investitionspaket, die 500 Milliarden, die wir jetzt, wo wir auch den Unternehmen Planungssicherheit geben, dass wir sagen, die Aufträge kommen jetzt. Und trotzdem müssen wir natürlich auch begleiten Innovationen, also investieren wir in die Zukunftsbereiche. Und vor allen Dingen schützen wir unsere Industriearbeitsplätze. Ich sag mal, das Thema Chemie, Stahl, das sind auch sicherheitspolitisch, wenn man die Abhängigkeiten sieht und wenn man sieht, was gerade in der Weltlage passiert mit Zöllen und so weiter, die uns alle unter Druck setzen, Energiepreise, dann müssen wir aus der Politik heraus, das haben wir gemacht, auch die Energiepreise anpacken, damit die Produktion hier wettbewerbsfähig bleibt und es bei guten Arbeitsplätzen eben auch Standortvorteile in Deutschland und Europa bleibt, damit wir insgesamt in Europa und in Deutschland auch die Industriezweige, ich sage mal die Kernindustriebereiche, wie Stahl, Chemie, aber auch Papier und Glas, das sind Dinge, die wir natürlich auch in Zukunft brauchen werden. Das sind ja keine Produkte oder Ressourcen, die wir nicht brauchen in Zukunft. Und es ist schädlich, sich von anderen Ländern abhängig zu machen. Das haben wir ja durch den Krieg Russland-Ukraine gesehen, wie schnell es geht, wenn man sehr abhängig ist bei Energie wie Gas, wo wo plötzlich auch viel zusammenbrechen kann. Deswegen müssen wir hier eigenständiger und stärker werden, am besten in Europa stärker werden insgesamt. Und so schützen wir auch die eigene Industrie und vor allen Dingen auch die Arbeitsplätze. Und das wollen wir mit politischen Rahmenbedingungen einfach markieren, das müssen wir auch. Aber ich sage auch, wir müssen in die Zukunftsindustrie investieren. Also wo entsteht gerade auch viel Neues? Wir werden sicherlich, das merken wir auch, Arbeitsplätze verlieren durch diese Veränderung. Aber wir wollen als Arbeitsministerium natürlich auch viel dazu beitragen. Wir investieren jetzt 4 Milliarden mit der BA zusammen in Qualifizierung, dass wir Menschen helfen, diese Veränderungen in der Arbeitswelt mitzumachen. Also nicht den Arbeitsplatz zu verlieren, sondern sich zu qualifizieren, im Betrieb vielleicht eine andere Position einzunehmen, einen anderen Arbeitsplatz erfüllen zu können oder in der Region durch Arbeitsmarktdrehscheiben sofort wieder einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir ja gerade aus Berlin heraus auch machen, die wichtig sind, damit die Arbeitsplätze, die wir haben, nicht verloren gehen, sondern dass wir uns auf die neue Welt, KI, digital, Startups, die entstehen, dass wir uns da neu darauf einstellen und in die Zukunft, die hier auch investieren.
Herzlichen Dank. Jetzt wurde ja schon ganz viel genannt. Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, Investitionsprogramm des Bundes, Energiepreise, Zukunftsindustrien, Arbeitsmarktdrehscheiben. Vielleicht kannst du, Michael, noch mal erstmal sagen, wie du die Stimmung wahrnimmst im Moment in den Betrieben in diesem Jahr und dann auch vielleicht noch mal darstellen. Also das sind ja schon wirklich alles gute Ansatzpunkte, wo die IGBCE die Schwerpunkte sieht in diesem Jahr.
Also das nächste Mal, Bärbel weiß das auch und auch die anderen Regierungsmitglieder, sofern ich sie in den letzten Wochen gesprochen habe. Wir befragen ja unsere Mitglieder und unsere Beschäftigten regelmäßig und können da schon über einen jetzt längeren Zeitraum die Verunsicherung messen. Und die Verunsicherung heißt, dass man Zweifel hat, dass das, was in der Vergangenheit stabil war, also die Industrie und vor allen Dingen das industrielle Netzwerk von der Chemie, von den Rohstoffen bis hin zur Auto, Mobilindustrie, die ja ein wichtiger Teil ist, dass da eine Menge Druck ist. Der Druck ist jetzt nicht nur, das will ich mal ausdrücklich sagen, damit man sich auch nicht falsch fokussiert, nicht nur in irgendeiner Weise politische Themen der Vergangenheit, sondern auch, dass die Welt sich, wie man ja jeden Tag nachvollziehen kann, echt radikal verändert hat. Nicht nur der russische Krieg mit all seinen Folgen, das hatten wir sicherlich in den vergangenen Monaten ausreichend diskutiert. Das hat natürlich Auswirkungen, gerade auch für die Chemieversorgung mit Gas und so weiter. Das wissen wir alles. Sondern auch das Verhalten der Amerikaner, die sozusagen das vorher freie Welthandelssystem quasi zur Interessenspolitik machen und das Ganze in der Zwischenzeit halt mit ständigen neuen Überraschungen. Die Frage, wie sich China aus einer für uns als Exportnation wichtigen Absatzquelle, die uns geholfen hat, sozusagen zu wachsen, jetzt eine Sättigung zu spüren, ist aber auch politisch andere Schwerpunkte setzend, auch zum Konkurrenten wird, weil Überkapazitäten kommen. Also das sind alles Dinge, die haben jetzt mit der Innenpolitik wenig zu tun, sondern das sind veränderte Bedingungen, die muss man auch ernst nehmen und wahrnehmen. Das will ich aber jetzt mal verbinden mit deinen Worten zur Sozialpartnerschaft. Was ist das eigentlich? Das ist ja nicht Partnerschaft im Sinne von, wir haben eine Ehe oder wir haben eine Freundschaft, sondern es ist eine Partnerschaft, die darauf basiert, dass man sich ernst nimmt, dass man Vertrauen hat, dass das, was gesagt und gemacht wird, zusammenpasst mit den Dingen, die man vereinbart hat. Und dann kann man übrigens auch über solche Veränderungen von Rahmenbedingungen ernsthaft reden und sagen, okay, was bedeutet das jetzt für die Unternehmen? Und was bedeutet das für die Beschäftigten? Können wir einen fairen Ausgleich der daraus entstehenden Veränderungen und Lasten erzeugen? Dann ist es immer noch nicht gut, aber dann ist es eine Möglichkeit, daraus Zukunftshoffnung zu bauen. Und was wir feststellen ist, es gibt das alles noch. Und wenn wir das, und wir haben das in der BCE ganz besonders, dann sollten wir es auch wertschätzen und uns streiten. Das ist übrigens auch nicht so, dass wir uns zusammensetzen und sofort einer Meinung sind, sondern weil wir uns ernst nehmen, haben wir einen sachlichen Streit bzw. eine Auseinandersetzung. Wir sind nicht einer Meinung.
Aber kann ich da nochmal nachfragen? Ja. Also das Verhältnis der Arbeitgeber und der Gewerkschaften hat sich ja verändert.
Ja, da komme ich jetzt zu.
Aber vielleicht kannst du nochmal explizit sagen, liegt das sozusagen an der Krise, die wir jetzt haben? Oder ist das so eine grundsätzliche Erosion der Sozialpartnerschaft, die sich so schleichend
entwickelt? Beides. Also meine Analyse ist erstens, es gibt die Sozialpartnerschaft in ganz, ganz vielen ganz stabilen Zusammenarbeit in vielen Unternehmen. Das sollten wir auch wertschätzen und nicht in einen großen Topf schmeißen. Aber, jetzt komme ich genau zu deinem Punkt, es gibt dann einen Teil von Unternehmen und Unternehmern und Managern, die in dieser Krise, wenn ich jetzt sehr höflich bin, überfordert sind und sich sozusagen auch bedienen wollen, sagen wir mal, an sehr fundamentalen Vereinbarungen, die sagen, das hilft alles, unsere Krise zu bewältigen und darüber nicht ernsthaft diskutieren. Da gibt es so eine ganz pauschale Diskussion, die kennt Bärbel auch. Da wird so ganz abstrakt und irgendwie der Bild gebaut, alle sind faul und wir müssen mal ein bisschen von der Couch kommen. So dieses ganze recht respektlose Blick auf die Beschäftigten. So, das ist dieser Teil, wo so ein bisschen Politik gemacht wird, Überforderung. Und dann gibt es einen harten Teil. Das sind diejenigen, die vielleicht vorher schon nicht wirklich überzeugt waren, die die Krise nutzen. Ich will mal sagen, ich will es hier ansprechen, ihr kennt das, Adidas ist aus dem Adidas. Ein DAX-Unternehmen ist aus dem Flächentarifvertrag ausgestiegen, obwohl ihre internen Bezahlungssysteme in der Regel darüber hinausgehen, ohne weitere Begründung, das ist der eine Teil. Aber sie verweigern sich, Haustarifverhandlungen zu führen. Sie sagen, machen wir nicht. Und das heißt, man kann ja noch darüber reden, ob der Flächentarifvertrag für sie attraktiv ist oder einengt, von mir aus. Aber die Alternative dazu ist, dass man sich für Adidas hinsetzt und ein System schafft. Das verweigern sie. Verweisen dabei auf die gute Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, die ich auch schätze, habe ich ja schon gesagt. Die Tarifverträge, Bärbel, du weißt es, und viele wissen es, nur nicht alle. Die Tarifverträge haben ein Recht, explizit nicht Tarifsysteme zu schaffen. Das heißt, so zu tun, als könne man das innerbetrieblich tun, heißt eigentlich das Signal an die Beschäftigten, es wird keine tarifliche Verlässlichkeit geben, sondern irgendwas. Und auf dem Niveau, auf dem wir hier reden, also Adidas ist kein Krauter, ist das schon ein Vorgang. Also wir sehen Erosion, selbst bei uns. Wenn ich in die anderen Branchen schaue, ist das Ganze natürlich, was Tarifbindung und andere Dinge anbelangt, viel, viel weiter erodiert. Also es gibt schon ein Thema, das auch ein politisches ist und darüber reden wir ja auch mit der Regierung. Das sind die Stichworte Tariftreue und so weiter. Also wir müssen schon verorten, nehmen wir jetzt unsere Kultur und unsere Stärken ernst oder tun wir es nicht? Und da müssen wir auch in den Dialog mit den Beschäftigten gehen, damit die Stimmung, über die ich gesprochen habe, jetzt nicht auch gleichzeitig hier diese sozialpartnerschaftlich Mitbestimmungskultur gleich mit wegspült.
Da würde ich aber tatsächlich gerne nochmal nachfragen und an dich, Bärbel, die Frage stellen, weil Michael, du hast ja jetzt gerade gesagt, es ist tatsächlich schwierig wirtschaftlich. Wir haben China, wir haben die USA und Europa ist so dazwischen und es ist einfach wirtschaftlich im Moment eine schwierige Lage. Es drohen Jobverluste in der Industrie in Deutschland. Auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, mit der Sozialpartnerschaft ist es gerade auch so ein bisschen schwierig. Also wo sind denn die Ansatzpunkte, um zum Beispiel die Jobs in Deutschland zu belassen oder hier die Jobs wieder verstärkt nach Deutschland zu holen?
Also zum einen ist es ja in der Tat so, dass wir die großen Branchen, die wir haben, die sind ja gerade schon auch von mir angesprochen worden, die sind wichtig, weil sie nicht nur viele Arbeitsplätze darstellen, sondern es auch Zukunftsbranchen sind. Also ich habe das gesagt, Chemie, Stahl und auch Automobil, da hat Michael ja auch nochmal angesprochen, das sind so die großen Bereiche, die jetzt einfach auch die Chance haben müssen und politisch die Unterstützung brauchen, dass sie diese Transformation schaffen. Also ich komme ja selbst aus Duisburg, ich weiß, was das für den Stahl bedeutet. Der ist so natürlich nicht im Vergleich mit anderen Anbietern aus China nicht konkurrenzfähig. Aber wir werden es dann wieder sein, wenn wir konsequent diesen Weg zum Beispiel gehen, über Wasserstoff am Ende auch eine andere Produktion oder über Elektrohochöfen, die andere Produktion, die dann auch auf dem Markt dann, übrigens man sieht das in China, die plötzlich auch in neue Klimatechnologie investieren. Also die haben das auch erkannt und deshalb müssen wir da einfach schneller und besser sein. Und dieses Label, was wir alle früher kennen, worauf wir immer stolz waren, dieses Make in Germany, das war immer Qualität. Wir sind natürlich auf Rohstoffe angewiesen. Wir haben hier kein Öl und sowas. Deshalb, wir sind auch angewiesen, dass wir in die klugen Köpfe investieren, in die Menschen investieren, dass wir sie qualifizieren. Das war immer unser Fund, dass wir, sag mal, eine auch Forschungsführerschaft haben und was Innovation angeht. Und da haben wir den Anschluss verloren. Ich glaube, das ist wichtig. Und deshalb braucht es eben auch eine gute Sozialpartnerschaft, weil das kann man nur zusammen bewältigen. Und wir wissen das, ich meine, das ist der Ursprung von Mitbestimmung und gewerkschaftlicher Zusammenarbeit, dass man jeder Einzelne, im Moment erleben wir auch in der Welt, dass sich Bahn bricht, der Stärkere setzt sich durch. So, und der Einzelne wird es am Ende nicht schaffen, sondern wir brauchen deshalb auch in Belegschaften, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, mit den Unternehmen zu gucken, was sind die Zukunftsbranchen. Und ich nehme mal ein kleines Beispiel. Es gibt so viele Familienunternehmen, kleine, die ich bin bei vielen Jubiläen, die 100 Jahre alt sind, 150 Jahre. Und das Beispiel dieser Unternehmen kann man immer sehen. Die haben immer früh erkannt, so geht ein Trend hin, haben investiert. Manchmal geht es schief, aber wenn man 150 Jahre sein Unternehmen aufrechthalten kann, und die sagen mir übrigens auch, das geht nur, wenn die Mitarbeitenden mitmachen und auch Ideen mit einbringen, nur dann kommst du nach vorne. Und das müssen wir politisch stützen. Und das ist die Aufgabe natürlich der Bundesregierung, auch zu gucken, wo sind die neuen Innovationsfelder, wo haben wir den Anschluss verloren, wo entsteht aber in Deutschland schon jetzt wirklich Potenzial. Und das sehe ich in vielen Bereichen, gerade beim KI, bei dem Bereich Daten. Das ist ja, heute ist ja Macht eigentlich, wem gehören die Daten in der Welt? Weil da konzentriert sich auch gerade weltweit Macht, übrigens auch das Thema Demokratie ist sehr wichtig, bei einigen Konzernen, bei Oligarchen. Und wie kriegen wir das eigentlich auch wieder demokratisiert, dass sich eben nicht nur der Stärkere durchsetzt, der viel Geld und Macht hat, sondern wie erhalten wir auch, das ist ja auch ein Kampf für unsere Demokratie. Wir wollen ja nicht, dass Oligarchen am Ende alles bestimmen, denn da werden am Ende nur die auf der Strecke bleiben, die sie nicht wehren können, die schwächer sind. Und das ist Kern einer Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft in Deutschland. Und die zu stärken, heißt einfach für mich auch, dass wir uns wieder auch besinnen auf diese Stärke. Und es macht keinen Sinn, gegen Arbeitnehmer jetzt auch irgendwas durchzusetzen. Das ist ja der Kampf, den wir gerade haben. Und Michael hat es beschrieben, es wird dargestellt, wir würden in Deutschland nicht genug arbeiten. Das Gegenteil, wenn man die Zahlen sieht, ist der Fall. Wir haben die höchste Erwerbstätigkeit überhaupt seit Beginn der Bundesrepublik. Die Zahlen sagen etwas völlig anderes. Wir haben mehr, also Überstunden, die nicht bezahlt werden. Und ich glaube, wenn so Sätze gesagt werden, wir müssen mal wieder mehr arbeiten, dass das diejenigen, die in vielen Bereichen gerade unter Druck stehen, weil Fachkräftemangel da ist, weil wir zu wenig sind und die wenigen, die Arbeit, die da ist, machen müssen, der Druck ist sehr hoch, und dass die das völlig anders empfinden, als gerade politisch immer so diskutiert wird, muss man richtig stellen. Wir sind sehr leistungsfähig. Und wir haben natürlich noch Erwerbspotenzial, was wir nicht nutzen. Also wir haben viele Frauen, die würden gerne mehr arbeiten. Die Strukturen stimmen aber nicht. Wir haben viele Menschen mit Behinderungen, die gut qualifiziert sind, die mithelfen können, die aber nicht eingestellt werden. Wir haben ältere Menschen, die im Moment arbeitslos sind, hervorragend qualifiziert, 50/55, die nicht eingestellt werden. So, und dass wir lassen auch so viel Fachkräftepotenzial liegen gerade. Übrigens auch die Arbeitgeber lassen dieser Menschen quasi nichts liegen, obwohl sie Fachkräfte brauchen. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir die Strukturen so auch passend machen, dass eben mehr ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt wieder Platz finden, in den Unternehmen mitmachen können. Ich glaube, dann haben wir viel mehr Arbeitspotenzial als immer diese Rhetorik zu sagen, das ist alles zu wenig, die liegen auf der faulen Haut. Das stimmt einfach nicht. Und da, finde ich, ist auch eine Aufgabe gemeinsamer Gegenden.
Ja, vielleicht, Michael, kannst du nochmal in deiner Antwort nochmal zusammenbringen. Dieses, auf der einen Seite haben wir ja Jobverluste. Wir haben aber auch ein großes Erwerbspotenzial an Menschen, die noch auf den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Wie kann man das denn vielleicht mit den Potenzialen in den Zukunftsindustrien zusammenbringen?
Ja. Ich würde gerne noch einen Satz, damit der letzte Block abgeschlossen ist, ganz kurz sagen. Einmal zu dieser Kette, die ich aufgemacht habe, zur Sozialpartnerschaftsqualität. Gute Qualität irgendwie im Zweifel und keine. Entlang dieser Kette stellen wir uns auch gerade auf. Also Sozialpartnerschaft kann nicht heißen, da wo es funktioniert, loben wir sie, und da wo sie nicht funktioniert, schweigen wir. Sondern wir sehen, dass es ein bisschen Bewegung gibt. und dass es Zweifel daran gibt. Und da müssen wir auf der einen Seite die Sozialpartnerschaft up-to-date halten, die Themen up-to-date halten, uns darüber unterhalten, was hilft wirklich den Menschen und den Unternehmen. Das machen wir gerade, auch mit den Unternehmensverbänden und diskutieren quasi die Strategie der Sozialpartnerschaft. Passen Sie an die Dinge, die auch Bärbel als Herausforderung genannt hat. Dann beteiligen wir uns an den unsachlichen Dingen, indem wir klare Kante zeigen. Da sage ich gleich nochmal was zu. Und der dritte Feld, da gehen wir in Konflikt. Wir haben also auch als BCE, wir haben lange nicht gestreikt, ich weiß das, weil wir es nicht mussten. Wir waren diejenigen, die sozusagen in der ganzen Breite sicher sein konnten, dass wir mit unserer Kultur der Sozialpartnerschaft zurechtkommen. Es sind häufig einzelne kleinere Betriebe, aber Adidas ist jetzt ein Premium-Beispiel. Und da müssen wir natürlich auch die Leute hinter uns halten, weil die natürlich verunsichert werden auch innerbetrieblich. Braucht man das alles und ist das alles richtig? Okay. Aber wir beschließen jeden Montag, da haben wir immer Vorstandssitzung, jeden Montag einen Streik. Das sind kleinere, aber das ist am Ende die härteste Währung. Und ich will das nochmal sagen, die BCE sucht keinen Streit und keinen Streik. Aber wenn jemand handlungsfähig ist, auch finanziell, dann sind wir es. Also können, tun wir das. Das ist aber keine Drohung. Wir wollen das nicht. Unser Leitbild heißt, wir reden vernünftig miteinander. So, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Die Sachlichkeit der Debatte. Und das ist wirklich etwas, was mich erschüttert. Wie profan ein Teil der Arbeitgeberdebatte. Das ist vor allen Dingen die zusammenfassenden Verbände. Die stehen alle unter Druck. Die verlieren gerade Geld. Und wenn es ums Geld geht, ist keiner von denen so richtig, sagen wir mal, bereit, irgendwie Verständnis zu haben. Aber wie tief das geht und was die Bereitschaft anbelangt, Themen zu thematisieren, das ist wirklich Ideologie pur. Also wenn man uns vorwirft, als Gewerkschaften oder der SPD oder wem auch immer, immer ideologische Debatten zu führen, dann soll man sich das anschauen. Das ist zum Teil sachfrei. Ich bestreite überhaupt nicht, dass wir Probleme haben, zum Beispiel bei der Produktivität. Aber so zu tun, als sei die Produktivität 1:1, Lohn und Arbeitszeit, das ist nun wirklich ein bisschen, sagen wir mal, auch lehrbuchhaft schlicht. Ja, in der Regel haben wir in der Vergangenheit Technologie eingesetzt, um Produktivität zu steigern. Übrigens haben wir das dann schön verteilt zwischen Arbeitserleichterung und einem besseren Output. Mein Vater war ja Schichtarbeiter. Bei dem war Produktivitätsfortschritt, dass er den Sack nicht schleppen musste, sondern eine Hebebühne hatte. Das ist Produktivität gewesen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schlicht. Aber wenn wir diese Felder zusammen ansteuern, die Digitalisierung ist erwähnt, die Digitalisierung dann so organisieren, dass für die Arbeitenden daraus eine Erleichterung oder schneller zu werden und das Ganze easy wird, okay. Aber wenn nur die Debatte geführt wird, also wir verlieren gerade Profit und jetzt laden wir das mal überall ab, wo es uns einfällt, dann ist das ein bisschen sachfrei. So, wenn ich jetzt nochmal den Punkt Arbeitszeit aufgreife, Bärbel hat das angesprochen. Ich meine, wenn das dann konsequent von den Arbeitgeberverbänden wäre, dann würden sie sagen, so, wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung, wir messen ja sogar, wann wir aufs Klo gehen, mit der Uhr, dann messen wir jede Stunde. Und wenn wir die jede Stunde gemessen haben und übrigens jede Stunde bezahlt haben, dann diskutieren wir darüber, ob da zu wenig oder zu viel ist. Aber sich daraus eine Kombination aus unbezahlter, aus Druck erzeugter Überstunde und so einer Debatte alle faul auf der Couch, das ist nicht nur unsachlich, das ist respektlos. Dass wir in einzelnen Feldern Themen haben, wo wir drüber reden können, na klar, ich will mal ein Beispiel sagen, ich bin ja schon so lange Vorsitzender, dass ich die Debatte um den zweiten und dritten Arbeitsmarkt noch kenne. Brauchen wir den noch? Ich meine, wir haben den mitgenommen, da hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Und dann haben wir gesagt, egal, hat unterschiedliche Qualitätsstufen. Und wenn uns einer einen Brühwürfel um 23 Uhr an die Tür bringt, weil wir den vergessen haben einzukaufen, dann ist das ein guter Job. Ist das nicht vorbei im Fachkräftemangel? Müssen wir nicht sozusagen ein ganz anderes Leitbild haben? Ich kann die Rhetorik auch nicht mehr hören, dass alle ganz, ne, die FDP zum Schluss, alle sagen, alles Geld in die Schulen, ich bin dafür. Aber da muss es auch passieren. So, das heißt, die Debatten werden alle so random nebeneinander sortiert. Und im Kern, da bin ich völlig bei Bärbel, bringt doch nicht seine eigenen Beschäftigten zu beschimpfen. Von morgens bis abends. Das ist jetzt mal der Dachverband. Ja? sondern sich die Frage zu stellen, okay, wie können wir Produktivität steigern? Da gehört auch dazu, wie organisieren wir die Arbeit? Das kennen wir doch alles. Das ist doch nichts Neues. So zu tun, als seien meine Tarifverträge nicht flexibel, ich lache mich tot. Da kann nur einen Grund geben, sowas zu behaupten, weil man sie nicht kennt. Also, das ist komplett sachfrei. Und diesen Teil akzeptiere ich, weil ich nicht so viel Zeit habe. Weil wir eine Krise haben, die kostet gerade Arbeitsplätze. Wir haben ja folgende Absurdität. Wir haben Fachkräftemangel und gerade in der Industrie Arbeitsplatzabbau. Das war ja deine Frage. So, und wenn die Arbeitgeber, das ist ein Klassiker, wenn sie auf Kopfabbau setzen, was sie tun, dann müssen wir das organisieren. Die Betriebsräte machen da Sozialpläne. Das gelingt uns einigermaßen sozial abzufedern. Aber wenn das die Strategie ist, dann kann man nicht gleichzeitig auch noch auf den verbleibenden Rest den maximalen Druck ausüben. Das ist eine Nummer zu viel. Da müssen Sie sich entscheiden. Dann machen wir Beschäftigungssicherung. Und dann müssen wir gucken, haben wir auch schon gemacht, wie kann man das in der Mannschaft verteilen. So. Aber beides gleichzeitig, so alles, was geht, ist schwierig. Dann das Erwerbstätigenpotenzial. Also das Thema, dass wir eine hochqualifizierte weibliche Potenzial haben, das darauf arbeitet, kompatibel zum Arbeitsmarkt zu werden, das ist ja echt nicht neu. Und ich würde mal sagen, alleine das Management von Teilzeit ist kollektives Versagen da draußen in den Betrieben. Wenn du einmal in Teilzeit bist, kommst du da ganz schwer nur wieder raus. Und dann wird das so in den Management-KPIs eingepreist und dann sind das da, ne, die sogenannten Kennzahlen, die herangezogen werden und dann stehst du da. Und das ist übrigens ein großer Teil dessen, wo vor allen Dingen Frauen dann nachher auch in der Karriereentwicklung und am Ende sogar beim Lohn ausgebremst werden. Das liegt alles auf dem Tisch, das ist alles durchgeforscht und durchbesprochen. Deswegen finde ich die Diskussion, die im Moment geführt wird von den Arbeitgebern, unterkomplex.
Ich würde gerne, weil die sehr komplexe Situation auf dem Arbeitsmarkt, wie wir jetzt schon gemerkt haben, also einfache Lösungen gibt es da ja auch nicht und auch keine einfachen Antworten, hängen aber ja auch ganz stark damit zusammen mit den Reformen, die die Bundesregierung jetzt angehen will in diesem Jahr. Da gibt es ja große Überschneidungen. Vielleicht, Bärbel, kannst du erst mal, bevor wir sozusagen zu den einzelnen Reformvorhaben noch mal kommen, sagen, wo siehst du das drängendste Problem? Wo muss jetzt wirklich zügig was gemacht werden?
Also insgesamt sehe ich natürlich, dass erstmal, dass wir investieren müssen in diese Zukunftsbereiche. Dafür haben wir ja jetzt auch diese 500 Milliarden. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das tatsächlich jetzt auch nach vorne bringen. Also auch die Investitionen in richtige, ich sag mal, Zukunftsbereiche, also Infrastrukturen muss ausgebaut werden. Übrigens auch der Bereich der Digitalisierung. Wir hängen da wirklich im europäischen Vergleich sehr zurück. Und das steigert auch, weil wir gerade über Produktivitätssteigerung gesprochen haben. Natürlich werden sich auch Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz verändern. Also, ich sag mal, einfache Arbeitsplätze, die wir vielleicht bisher hatten, wo Menschen gearbeitet haben, fallen möglicherweise auch weg. Deswegen ist gerade so wichtig, da die Rahmenbedingungen auch aus meinem Ressort, aus dem Bundesarbeitsministerium, so zu gestalten, mit den 4 Milliarden, die wir investieren in Qualifizierung, die wir brauchen, damit eben auch Menschen diesen Wechsel mitmachen können. Das ist entscheidend. Aber wie gesagt, es gibt diese Zukunftsbranchen, die wir identifizieren müssen gemeinsam und dann die 500 Milliarden eben nicht jetzt einfach ausgeben, verpulvern, sondern auch gezielt mit dem Blick, wo müssen wir jetzt auch neue Innovationen anschieben als Staat. Ne? Wofür nutzen wir diese 500 Milliarden? Und übrigens in diesem Zusammenhang ist mir wichtig, dass das mit Tarifbindung zusammenhängt. Deswegen kämpfe ich ja auch so für das Tariftreuegesetz, dass es jetzt auch parallel kommt. Denn eins muss auch klar sein. Ich möchte, dass die Unternehmen, und das sind nur noch 49% in Deutschland, die in der Tarifbindung sind, dass die auch einen Vorteil davon haben, wenn sie ihre Belegschaften mitnehmen. Und vor allen Dingen, wenn sie diese Sozialpartnerschaft, wie wichtig ist, das haben wir gerade besprochen, eben auch wollen. Und wie oft haben wir erlebt, dass Arbeitgeber, die Tarifbindung haben, am Ende keine öffentlichen Aufträge bekommen haben, weil Dumpinglöhner, die eben keine guten Tarifverträge haben, die Aufträge bekommen haben. Deswegen ist mir beides sehr, sehr wichtig, um auch die Wirtschaft und die Arbeitsplätze zu stabilisieren. Einmal die Investitionen, aber auch verbunden, damit die Belegschaft was davon hat, dass die Arbeitsplätze sichern, auch mit einer Tarifbindung. damit endlich die, die tarifgebunden sind, auch einen Vorteil haben von Tarifbindung. Denn wir haben ja eine Diskussion, die so das ausmacht, Michael hat es angesprochen, als wäre Tarifbindung ein Knebel, den man loswerden muss. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich verstehe aber auch die Unternehmen und die Arbeitgeber, die sagen, dann will ich auch einen Vorteil haben. Und dieses Tariftreuegesetz ist deshalb mir so wichtig, im Zuge dieser ganzen Investitionen, die wir jetzt machen, um die Wirtschaft anzukurbeln, dass es eben auch was auf der anderen Seite gibt und ein Vorteil ist, wenn ich auch Tarifbindung habe. Dass es sowieso ein Vorteil ist, eine gute Tarifbindung zu haben, sagen Studien. Aber ich will auch, dass die Arbeitgeber mittlerweile, und viele wissen, dass sie einen Vorteil davon haben, wenn die Belegschaft gut ausgestellt ist, mitmacht, motiviert ist. Das auch als Vorteil mal in öffentliche Investitionen zu nehmen, finde ich nur gerechtfertigt und vor allen Dingen auch notwendig. Und ich bin natürlich auch verpflichtet über die EU, dass wir die Tarifbindung stärken. Also wir müssen jetzt oder dürfen oder eigentlich müssen wir, weil wir unter 80% Tarifbindung haben, einen nationalen Aktionsplan für die Verbesserung der Tarifbindung auf den Tisch zu legen. Und ist jetzt auch nochmal etwas, wo wir auch sagen können, wo können beide Seiten davon profitieren, sowohl die Arbeitgeber als auch die Belegschaften? Wo können wir über Vorteile einer Tarifbindung eben auch diese Partnerschaft nochmal wieder, wieder forcieren? Also dass nicht Große wie Adidas aussteigen, sondern eher sagen, ich habe auch einen Profit davon. Darum geht es ja heute auch. Und vor allen Dingen haben wir dadurch auch zufriedenere Belegschaften, bessere Löhne und bessere Löhne, das wissen wir, ist im Alter am Ende wichtig, denn was vorne im Arbeitsleben schief geht, wird sich am Ende bei der Rente wieder schieben. Das ist das zweite Thema. Also das hängt auch natürlich auch alles zusammen. Und deshalb ist mir das so wichtig, jetzt auf Investitionen in Zukunftsbereiche, aber eben auch mit Tarifbindung und Mitbestimmung, und das muss zusammenlaufen.
Zur Rente kommen wir gleich nochmal separat. Ich würde gerne nochmal beim Thema Tarifbindung bleiben. Also die Argumente liegen ja auf der Hand, dass Tarif eigentlich auch für die Arbeitgeber Vorteile hat. Aber trotzdem ist es ja so, dass immer mehr Arbeitgeber sich aus der Tarifbindung verabschieden.
Naja, aber gerade für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ich fand den Punkt, den Bärbel gerade gemacht hat, das ist ja die Diskussion, wie können wir die Attraktivität steigern. Ich drehe das jetzt einmal um. Wie wird eigentlich aus Nicht-Tarifbindungen Vorteil? Indem man seine eigenen Beschäftigten die Rechte nimmt. Entweder den Lohn oder die Willkür bietet, oder sonst ist es ja kein Vorteil. Also wenn man quasi das Gleiche bietet, nur eben den Unterschriften nicht leistet, hat man ja keinen Vorteil. Vielleicht höchstens gefühlt. Das heißt, tendenziell, meistens ist das gar nicht sofort so, tendenziell werden irgendwelche Errungenschaften und Rechte dort in Frage gestellt. Wenn man auf die europäische Ebene geht, gibt es natürlich da nochmal unterschiedliche Länder, Rechte und so weiter. Das wird dann immer alles kompliziert. Deswegen hat die EU ja, das war ja nicht, sagen wir mal, der Gründungsimpuls der EU, aber irgendwann hat sie erkannt, wenn wir nicht die soziale Angleichung auch schaffen, dann wird das quasi ein Wettbewerb, kannibalistischer Wettbewerb zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. So, das heißt also, zunächst einmal hat das Tarifsystem, wenn man auf die Wirtschaft blickt, die Funktion Level Playing Field, das heißt gleiche Bedingungen für alle. Also wenn man 100% Tarifbindung hätte, dann hätten alle dieselben Arbeitskonditionen. Dann müsste man sich noch andere Produktivität und Know-how und keine Ahnung, gutes Management. Aber man verlagert einen Teil der Wettbewerbsfähigkeit auf die Beschäftigten. Das bedeutet das. Jetzt sind wir so weit fortgeschritten in der Zerbröselung der Tarifbindung, dass das schon keiner mehr weiß. Aber eigentlich war das Argument für die Tarifbindung, dass für alle die gleichen Startpositionen mindestens bei den Arbeitsbedingungen sind, dass nicht man quasi über die Löhne miteinander konkurriert. Das war international zwar der Fall, aber nicht in Deutschland und idealerweise auch nicht in Europa. So, also das ist erstmal die erste Analyse. Die zweite ist, jetzt haben wir nur noch 49%, also muss man das umgekehrt diskutieren, was ist der Vorteil? Und da ist einmal natürlich, das ist ja das, was Bärbel sagte, der größte Einkäufer der Republik ist der Staat. Und wenn der Staat sozusagen sich selber mal dazu durchringen kann, das will die Bundesregierung, das will die Bärbel, das haben viele Länder gemacht, aber nicht alle, zu sagen, okay, für uns ist das wirklich ein Wert, dass wir nicht prekäre Strukturen bedienen und deren Profit, sondern die sich daran halten, zivilisiert miteinander umzugehen, dann ist das ein ganz starker Hebel, weil das ein Leitbild ist. Und dann wird eben Technologie, Innovation und andere Kriterien entscheiden. Das Zweite ist, dass wir natürlich, wenn wir wirklich Qualität wollen, wir machen ja im Wettbewerb international, sind wir ja nicht überall die Billigsten. Das ist ja logisch. Dann kannst du es eigentlich nur, Bärbel hat das ganz eingangs gesagt, mit Qualitätsarbeit, aber natürlich auch Technologie und gutem Management und so all diese Bilder, die mit Made in Germany ja tatsächlich auch verbunden sind. Also Qualitätsprodukte, die perfekt sind. Die kriegst du nur hin, wenn die Belegschaften kompetent sind, ausgebildet sind, aber auch Vertrauen haben. Also wir haben ja Belegschaften, ich will das nochmal auf die Krise 2008, 2009, aber auch andere Krisen. Wir haben technologisch in dieser Krise Dinge geschafft. Die waren vorher undenkbar. Ich will mal sagen, in Ludwigshafen, ich bin ja der Aufsichtsrat, ein Cracker unter eine gewisse Auslastungsgrad zu fahren, war technologisch quasi umstritten. Das haben die geschafft, weil die einfach es können. Wenn die aber gar nicht motiviert sind, wären, das waren die jetzt, das bezieht sich jetzt nicht auf die BSF, aber die wären gar nicht motiviert, wären verunsichert, sind verärgert, keine Ahnung, also welche Dimension das haben kann, dann machen die das einfach nicht. So, also das heißt, das Thema auch, sagen wir mal, wertzuschätzen und zu sagen, ey, wir betrachten die jetzt nicht irgendwie als jemand, den man von morgens bis abends kontrollieren muss. So, das alles gehört mit zu der Tariflandschaft. Wenn man also einen sicheren Boden hat, dann kann man das machen. Ein letzter Vergleich, ich arbeite mit Vergleichen, weil die Urdefinition ist so ein bisschen verloren gegangen. Kein Unternehmen würde mit seinem Vorlieferanten auf Handschlag einen Deal machen. Die machen alle Verträge. Und da drin steht alles drin. Regress und was nicht alles und Lieferdatum und so weiter. What the hell ist genau der Unterschied zu einem Tarifvertrag? Und mit seinem Kunden würde das auch niemand. Die sagen doch nicht einfach, ich liefere dir vielleicht ein Auto, mal gucken. Und übrigens, die Manager, die ich kenne, ich bin in zahlreichen Personalausschüssen. Keiner von denen arbeitet ohne Vertrag. Warum eigentlich nicht? Können wir sagen, schauen wir mal, was rauskommt, dann kriegst du vielleicht was. Also, ich finde das völlig normal, übrigens, bevor jetzt irgendeiner mir einen Brief schreibt von den...
Oh, da werden einige kommen.
Den meisten sind es ja Herren. Ich bin dafür, dass sie Verträge haben, aber ich will, dass unsere Leute auch Verträge haben. Und zwar nicht nur Arbeitsverträge, sondern Tarifverträge. So, ich finde es völlig logisch. Für uns ist das logisch, aber da draußen, das hat Bärbel gesagt, ist das nicht mehr ganz so selbstverständlich. Ich sehe durchaus, dass wir über einige Bereiche reden können müssen. Also es gibt halt Veränderungen, die so fundamental sind. Da muss Tarifpolitik auch bereit sein, die Sachen zu adaptieren. Das haben wir aber auch immer gemacht. Nur wenn die einzige Richtung ist, Kürzung, dann ist natürlich unsere Motivation extrem begrenzt. Sondern dann muss man auch über Chancen reden und die Frage, welche Perspektive und welche Zuversicht und welche Möglichkeiten man nach vorne hin entwickelt. So ist Tarif. Das ist ja kein statischer Prozess.
Ich würde gerne, weil das auch damit ja eng zusammenhängt, nochmal als letzten Punkt das Thema Rente ansprechen. Bärbel, du hattest das ja gerade auch schon mal genannt, weil die Beschäftigten, die Menschen natürlich nicht nur interessiert, was ist eigentlich in meinem aktiven Berufsleben los oder was passiert eigentlich, wenn ich dann in Rente bin, habe ich dann genug Geld zum Leben? Die Frage müssen sich tatsächlich ja manche Menschen stellen. Jetzt gibt es ja die Kommission, die Vorschläge erarbeitet für die Rentenreform. Bärbel, vielleicht kannst du mal anfangen, einfach zu sagen, welche Erwartungen du hast an diese Kommission. Und die Menschen warten ja eigentlich sozusagen drauf, dass jetzt endlich was passiert. Gibt es da schon so eine Art Zeitplan oder irgendwie sowas?
Erstmal finde ich, obwohl das ja immer so schlecht geredet wird, finde ich gut, dass wir jetzt eine Alterssicherungskommission haben, weil natürlich haben wir die Herausforderung. Wir haben jetzt einen Demografieberg, der in den nächsten 12 Jahren natürlich die Kassen belastet, um es mal so zu sagen. Aber das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, sondern wer die Geburtenzahlen kennt, war klar, dass es auf uns zurollt. Auf der anderen Seite ändert sich eben auch die Arbeitswelt, dass wir sagen, wir werden in Zukunft auch die Renten miteinander finanzieren müssen, auch wenn vielleicht weniger Menschen insgesamt arbeiten. Deshalb finde ich gut, dass wir uns auch mal im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die Rentensysteme anschauen in dieser Kommission. Und auch mal bewerten, wie müssen wir unser System verändern. Und für mich sind Das steht im Koalitionsvertrag. Das sind natürlich drei Säulen, über die wir auch reden, also die gesetzliche. Und von der will ich übrigens sagen, die war, obwohl sie anders in den letzten Wochen diskutiert wurde, immer die stabilste. Wir hatten wirklich einen Beitragssatz, der jetzt seit 8 Jahren überhaupt nicht verändert worden ist. Also davon zu reden, die Rente ist, die gesetzliche Rente ist vor dem Kollaps, das System kollabiert, das hat vielen Menschen Angst gemacht. Und das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist immer noch sehr, sehr hoch bei den Menschen, deshalb eine wichtige Säule. Und die zweite Säule, die wir jetzt ja auch als Bundesregierung ausgebaut haben, sind die Betriebsrenten. Die sind allerdings bei uns in Deutschland nur jeder Zweite hat einen Anspruch auf eine Betriebsrente, also ausbaufähig, wie ich sage. Deswegen haben wir jetzt das erste Stärkungsgesetz ja nochmal auf den Weg gebracht. Aber ich glaube, dass die Kommission auch ein paar Ideen noch entwickeln wird, wie man diese Betriebsrentensäule auch für alle ausbauen kann. Ich will mal das Beispiel Schweden nennen. Wir haben 90% Betriebsrenten. Gut, die haben auch ein anderes Modell, aber dennoch ist es ja möglich, auch es nochmal breit auszubauen. Und die dritte ist natürlich die private Säule. Ich glaube, die junge Generation muss einfach wissen, dass sie vielleicht alle drei Säulen irgendwie, wie sage ich immer so locker, bespielen muss, also für eine auskömmliche Rente. Wobei, wie gesagt, die ersten zwei gesetzlich und betrieblich sind mir sehr, sehr wichtig und die dritte brauchen wir aber auch. Und sie muss aber so ausgestaltet sein, dass auch Menschen, die nicht ein hohes Einkommen haben, eben auch die Möglichkeit haben, eine private Säule aufzubauen. Und die Botschaft geht eigentlich eher in die junge Generation, wo man sagt, ihr habt noch eine Strecke vor euch, wo man diese Säule ausbauen kann. Das ist für Leute, die jetzt kurz vor der Rente stehen und noch nie eine private Vorsorge eingerichtet haben, für die ist das schwierig, ob da überhaupt noch etwas dabei herauskommt. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass es nicht nur für die, sagen wir mal, ich nehme mein eigenes Beispiel, die ein hohes Einkommen haben, eine Privatsäule aufbauen können, sondern ich möchte natürlich auch ein Modell haben, wo auch Menschen mit niederem Einkommen eine private Säule ansparen können. Auch bei jungen Menschen, die auch nicht sofort alle, sagen wir mal, tolle Jobs kriegen mit hohem Gehalt, sondern auch bei jungen Menschen ist die Lage aktuell auch prekär. Ausbildungsplätze gehen zurück. Also auch die muss man im Blick haben und eine Möglichkeit schaffen. Und der Zeitplan ist so, der ist sehr ambitioniert, dass die Kommission uns jetzt Vorschläge vorlegen soll bis spätestens 30. Juni. Und ich bin wirklich für Reform bereit. Ich glaube, wir müssen unser System, was sehr auf Arbeitskräfte abgestimmt ist, uns anschauen. Was ist mit Kapitalerträgen? Also alle Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wer soll in Zukunft einzahlen? Schaffen wir vielleicht irgendwann mal ein gemeinsames System wie in Österreich als Beispiel? Aber da will ich nicht vorweggreifen. Aber ich will nur sagen, die Kommission hat den Auftrag, über wirklich alle Vorschläge offen zu diskutieren, nichts von vornherein auszuschließen. Und das finde ich erstmal sehr, sehr gut, weil wir kennen ja alle Vorschläge. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir es generationengerecht machen wollen. Wir haben halt eine Generation, die kurz vor der Rente steht, denen wir die Angst nehmen sollten, dass plötzlich alles runtergestrichen wird. Wir haben eine mittlere Generation, die jetzt schon im Arbeitsleben steht. Und da muss man schauen, welche Strecke haben die noch vor sich, um einen guten Rentenanspruch auch ausbauen zu können. Und dann haben wir noch die noch gar nicht im Erwerbsleben sind, nämlich die Ganzpensionen, wo wir mit einer Frühstartrente reingehen und noch für Kinder ansparen. Das Modell muss am Ende so gut sein, dass dann auch im Alter was dabei rauskommt. Naja, und für alle, die arbeiten, ist einfach wichtig. Ich sage immer, wenn du in deinem Arbeitsleben Lücken hast, Bereiche hast, wo du nicht eingezahlt hast, dann wird es halt in der Rentenversicherung schwer. Das kann eine Rentenversicherung nie ausgleichen. Deswegen ist mir dieses Arbeitsleben zu stärken, dass Menschen Arbeit haben, dass die sozialversicherungspflichtige Beiträge haben, sehr, sehr wichtig. Denn am Ende muss es eine lebensstandardsichernde Rente geben. Ich muss auch im Alter meine Miete zahlen können und die Debatte hat einfach jetzt, die wir die letzten Wochen und Monaten geführt haben, die Menschen so verunsichert. Und ich möchte, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Zukunft finden und dass wir die Rente wirklich nicht nur sicher machen, was das Entgelt angeht am Ende, die Höhe der Rente, sondern dass wir es auch wieder sicher machen, dass die Leute keine Angst davor haben, nach einem Arbeitsleben in Rente zu gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Michael, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Vielleicht kannst du noch mal eine Einschätzung geben und vor allen Dingen, welche Erwartungen du an diese Kommission hast. Und vielleicht auch am Ende noch mal, was sind für dich und für die IGBCE in diesem Jahr die ein, zwei wichtigsten Punkte, unabhängig jetzt von der betrieblichen Seite, sondern in Richtung Politik? Also was muss Politik machen in diesem
Jahr? Das ist eine ganze Menge in der Frage. Aber ja. ich will noch mal einen Punkt sagen. Das, was gelaufen ist an Rentendebatte in den letzten Monaten, war ja Spaltung. Und das lehne ich wirklich ab. Ich sehe den Bedarf, etwas für die Jungen zu tun, das ist wahr. Aber das den jetzt Älteren zuzuschieben, als seien die quasi vorsätzlich daran interessiert, ihren eigenen Kindern die Rente zu nehmen, ist doch komplett absurd. Sondern das System in sich leidet unter der demografischen Entwicklung, leidet daran, dass wir 100% lohnbasiert sind und so weiter. Also das ist das Erste, was ich sagen will. Diese Generationenkonflikt besteht eigentlich darin, dass das für die Jungen unattraktiv ist und für die Älteren, die Jahrzehnte eingezahlt werden, ist das ja auch eine Vertrauensfrage. Die waren ja nicht freiwillig versichert. Die waren pflichtversichert. Das heißt, die konnten sich das ja gar nicht aussuchen. Also mal fair zu bleiben in der Diskussion. Und wenn man dann noch betrachtet, dass für den Durchschnittsrentner 45 Versicherungsjahre Durchschnittslohn, das sind ja, ist ja nun mal der Durchschnitt, 1800 Euro rauskommt, brutto. Bei gegebenen Mieten und Kosten bleibt da netto echt nicht viel über. Das heißt, es ist ein System, das auch für die, die jetzt Rentner werden, jetzt nicht super, super attraktiv ist. Vielleicht okay, aber nicht super attraktiv. Die großen Probleme aus prekärer Arbeit kommen ja erst noch in den nächsten Jahrzehnten, wo die Löhne auch niedriger waren, wo die Tarifbindung, ne, haben wir ja gerade diskutiert. Also, dass wir ein Thema haben, bestreite ich null. Die Kommission soll sich da ansehen, das finde ich gut, auch internationale Beispiele, um auch mal sich zu vergleichen und sagen, sind wir jetzt da besonders drüber, drunter? So, das ist ja erstmal interessant. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Da, wo es gute Renten gibt, mein Vater, wie gesagt, Schichtarbeiter bei Bayer, da gab es betriebliche Altersversorgung. Und wenn ich das Verhältnis zwischen der ersten Säule, die gut ist, und der zweiten Säule sehe, dann ist das ohne die zweite Säule, wäre die Witwe, nämlich meine Mutter, heute in Schwierigkeiten. So, die dritte Säule, damit haben wir uns immer ein bisschen schwer getan, ich weniger. Weil ich mir die Frage gestellt habe, was ist eigentlich an der dritten Säule problematisch? Und Riester hat das Ganze auch nochmal so ein bisschen kompliziert gemacht und auch, wie ich finde, jetzt auch durch die Urteile und so nochmal gezeigt. Also so wie wir es gemacht haben, war es jetzt nicht ideal. Warum? Weil natürlich der einzelne Beschäftigte quasi dem Marktsystem unterworfen wird mit allen Versicherungsfragen und Vertrieb und alles. Wenn man beispielsweise, wir haben das ja bei der Pflegeversicherung gemacht tariflich, wenn man diese Dinge kollektiviert und die Risiken, die da drin sind, hedged und versucht, das ein bisschen zu organisieren, dann kann man in der dritten Säule sozusagen vom wirtschaftlichen Erfolg mehr abholen, ohne die Risiken oder ohne nennenswerte Risiko. Also mein Bild wäre, dass man Risiko minimiert, alle drei Säulen betrachtet, wobei die erste, da bin ich auch bei dir, die ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird, sondern die ist stabil, sie bleibt die Grundlage. Ich bin aber bereit, über alle drei zu reden, wenn da nicht Klassenkampf gemacht wird. Und deswegen ist das die Bedingung. Und wir müssen das lösen, weil das für unsere Gesellschaft eine super wichtige Vertrauensfrage ist. Wenn man ein ganzes Leben lang darauf vertraut und irgendwann verunsichert wird, das ist echt Zündstoff. Das ist was anderes, als wenn man jetzt akut sagt, irgendein Gesetz ändert. Das ist sozusagen im Nachhinein die Konditionen zu verändern, wenn das dann so wäre, ob das jetzt nun die Lebensarbeitszeit ist oder ob es die Rentenhöhe ist. Das ist ein bisschen schlank in der politischen Verantwortung. So, das ist der Punkt. Wenn ich jetzt nochmal deine zweite Teil der Frage, das kann man jetzt nicht alles der Bärbel sozusagen übergeben, aber na klar, ich mache mir gerade sehr, sehr viel Sorge um unsere Industrien. Da haben wir drüber gesprochen. Da gibt es auch noch ein paar hausgemachte Themen. Die haben wir nicht ins Zentrum, weil wir nicht immer über Industriepolitik reden können. Aber ein paar Sachen müssen vorangehen. Ich sehe da Ansätze, auch in Europa. Ich war gestern noch in Brüssel. Da müssen wir jetzt durchkommen, damit wir eine Linie schaffen, um die innovativen und starken Bereiche der Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und da müssen wir bereit sein, Dinge, die sich nicht bewährt haben oder die nicht im Moment nicht ziehen, dann auch zu nivellieren oder zu korrigieren, dann hat das Land auch Potenzial, nach vorne zu gehen. Also das ist die Frage, wie viele Arbeitsplätze bleiben eigentlich in der Industrie. Das Zweite ist, dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten. Das hat auch mit Sozialstaat zu tun. Nicht nur, aber auch, wie sehen wir eigentlich den Sozialstaat? Ist das karitatives Wirken? Und sagen wir im Zweifel, wenn die Rente niedrig ist, muss der Staat nachher über Sozialhilfe das Ganze machen. Das ist ja die Folge. Oder können wir diese Sozialstaat-Blick, das ist ja ziemlich diskreditiert worden in den letzten Monaten, nicht mal förderlicher sehen? Da gibt es Probleme, die bestreite ich auch nicht. Da gibt es auch Leute, die das ausnutzen. Da sind aber nicht so viele. Es gibt auch Leute, die fahren zu schnell in der Stadt. Da muss man hin und dann muss man das auch entsprechend angehen. Aber deswegen stellen wir ja nicht den Automobilverkehr in der Stadt ein. So, also wir jedenfalls nicht. Und so, und diesen Blickwinkel sagen, das ist ein Asset, was wir haben, was gesellschaftliche Sicherheit gibt, mit dem man dann Innovation und das alles, was wir beredet haben. Also Sozialstaatsdebatte. Und das Thema Demokratie haben wir gestriffen. Es gibt natürlich eine Welt um uns herum, die bewegt sich an diesem Punkt. Populismus und alle möglichen Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe, laufen da gerade. Ich glaube, wir müssen mehr daran tun, sagen wir mal, uns selber auch wertzuschätzen, die demokratische Kultur nicht als irgendwie langatmig und so weiter. Und dazu müssen wir ganz gezielt darüber nachdenken, wo können wir Förderung und Politik machen in der Bildung, in der Jugendhilfe, in der Arbeit an der Gesellschaft, im Alltag, da ganz praktisch vor Ort. Da müssen die Menschen sicher sein, dass sie in einem guten Land leben, was sie tun.
Ja, vielen Dank. Ja, wir sind leider am Ende der Zeit, aber das Stichwort Demokratie passt ganz gut, weil dieses Gespräch ist ja eigentlich auch Teil der Demokratie, dass wir sozusagen die Gewerkschaften mit der Politik im Gespräch sind und sich austauschen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Bärbel Baas. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss.